Irgendwo außerhalb der Traumwelt, in der er jetzt schwebte, bewegte sich etwas und gab den Schrei eines Nachtvogels von sich. Ich träume, dachte Paul. Und es liegt an der Gewürzmahlzeit. Immer noch war das Gefühl des Alleinseins in ihm. Er fragte sich, ob es möglich war, dass sein Geist jene Ebene erreicht hatte, von der die Fremen glaubten, dass in ihr seine wahre Existenz lag. Im Alam al-Mithal, der Welt, in der es keine Grenzen gab. Und er empfand Furcht bei dem Gedanken an einen solchen Ort, weil ein Ort ohne Grenzen auch bedeutete, dass es in ihm keinerlei Bezugspunkte gab. Man konnte sich in einer mythischen Landschaft nicht orientieren und sagen, ich bin ich, weil ich mich hier befinde. Seine Mutter hatte einmal gesagt, das Volk ist sich nicht einig, was es von dir halten soll. Ich muss aus diesem Traum erwachen, sagte sich Paul. Und auch dies war Wirklichkeit gewesen. Diese Worte aus dem Mund seiner Mutter, der Lady Jessica, die nun die ehrwürdige Mutter der Fremen darstellte. Paul wusste, dass Jessica sich Sorgen über die religiöse Beziehung zwischen ihm und den Fremen machte. Sie konnte sich mit der Tatsache, dass die Leute, egal ob sie in einem Siege oder im Grabenland lebten, von ihrem Sohn als ihm sprachen, nicht abfinden. Immer noch befragte sie alle Stämme, schickte ihre Spione aus, sammelte deren Antworten und versuchte, daraus ihre Erkenntnisse zu ziehen. Sie hatte ihm ein Sprichwort der Bene Gesserit vorgehalten. Wenn Religion und Politik unter der gleichen Fahne segeln, glauben die Menschen schnell, dass sich ihnen nichts mehr entgegenzustellen vermag. Sie ignorieren alle Hindernisse und streben immer schneller und schneller vorwärts, ohne dabei zu bedenken, dass jemand, der nur geradeaus schaut, alle Gefahren nicht sieht, die sich ihm von der Seite nähern. Paul erinnerte sich daran, im Quartier seiner Mutter gesessen zu haben. In der inneren Kammer, deren Wände mit Teppichen behangen waren, deren Oberfläche Szenen aus der fremenitischen Mythologie gezeigt hatten. Er hatte da gesessen und ihr zugehört und gleichzeitig die Art registriert, in der sie ihn beobachtete. Und das tat sie sogar mit gesenktem Blick. Ihr ovales Gesicht hatte einige Falten bekommen, um die Mundwinkel herum. Aber ihr Haar erinnerte noch immer an polierte Bronze. Hinter der tiefblauen Färbung ihrer Augen hatte er noch immer einen grünen Glanz zu erkennen vermocht. »Die Religion der Fremen ist einfach und doch praktikabel«, sagte er. »Keine Religion ist simpel«, warnte sie ihn. Aber Paul, der die hinter einem dichten Nebel verborgene Zukunft, die auf sie zukam, ahnte, reagierte mit offensichtlichem Ärger. Alles, was er sagen konnte, war, »Die Religion einigt unsere Kräfte. Das ist unser Mysterium.« »Du treibst diese Entwicklung bewusst voran«, hatte sie ihm entgegengehalten. »Du indoktrinierst sie absichtlich, so wie du es mir beigebracht hast.« Aber sie war an diesem Tag keinen Argumenten zugänglich gewesen, und das lag wohl daran, dass es ausgerechnet der erste Geburtstag seines Sohnes Leto gewesen war. Jessica hatte seine Verbindung mit Shani, diese Kinderhochzeit, wie sie sie zu nennen pflegte, noch immer nicht gebilligt. Aber immerhin hatte Chani einem Atreides das Leben geschenkt, was es ihr unmöglich machte, sie vollständig abzulehnen. Schließlich hatte sie festgestellt, »Du hältst mich für eine unnatürliche Mutter.« »Unsinn. Ich sehe es daran, wie du mich beobachtest, wenn ich mit deiner Schwester zusammen bin. Du verstehst auch sie nicht.« »Ich weiß, weshalb Aliyah anders ist«, sagte Paul. »Sie war noch nicht geboren, sondern ein Teil von dir, als du das Wasser des Lebens trankst. Sie...«
»Du weißt überhaupt nichts!«
Und Paul, unfähig, seine Gedanken in dieser Beziehung auszudrücken, konnte nur erwidern, »Ich halte dich keinesfalls für unnatürlich.« Jessica, die seine Verzweiflung erkannte, sagte plötzlich, »Da ist eine Sache, mein Sohn.« »Ja?« »Ich liebe deinen Chani. Ich akzeptiere sie.« Auch das war geschehen, wurde Paul jetzt klar. Es konnte keine der Visionen sein, von denen er nicht wusste, ob sie schon passiert waren. Diese Gewissheit gab ihm neuen Halt. Die Realitätseinheiten begannen sich anzusammeln und seine Traumwelt zu durchdringen. Er wusste plötzlich wieder, dass er sich in einem Herek, einem Wüstenlager, befand. Shani hatte ihr Zelt auf Mehlsand gestellt, damit sie eine weiche Unterlage hatten. Und das konnte nur bedeuten, dass sie in der Nähe war. Shani, seine Seele. Shani, seine Sihaya, die so süß war wie der Wüstenfrühling. Shani, aus den südlichen Palmengärten. Und er erinnerte sich daran, dass sie in der Zeit der Schlafperiode ein Lied für ihn gesungen hatte. O meine Seele, du hast keinen Sinn für das Paradies dieser Nacht. Du wirst weiterziehen, gehorchend meiner Liebe. Und sie hatte das Lied gesungen, das die Liebenden sangen im Sand, und der Rhythmus war ihm erschienen wie das Gefühl der Dünen unter seinen Füßen, wenn er über sie schritt. Erzähle mir von deinen Augen, und ich erzähle dir von deinem Herz. Erzähle mir von deinen Füßen, und ich erzähle dir von deinen Händen. Erzähle mir von deinem Schlaf, und ich erzähle dir von deinem Erwachen. Erzähle mir von deiner Sehnsucht, und ich erzähle dir von deinen Bedürfnissen.